ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute gibt es hier mal wieder eine Hochzeitskantate. Und zwar O holder Tag, erwünschte Zeit. Holder Tag. Das ist eine der längsten und anspruchsvollsten Solokantaten von Johann Sebastian Bach für Sopran und ein sehr überschaubares Orchester. Insgesamt sind es 10 Sätze, jeweils 5 Rezitative und Arien. Aber bevor wir die Musik dieser Kantate beschreiben, müssen wir die doch eigentlich sehr komplexe Quellenlage dieser Kantate mal aufklären, soweit das überhaupt geht. Denn es handelt sich hier um eine Werkgruppe mit einem Stück, das irgendwie immer wieder verändert worden ist über einen langen Zeitraum hin. Michael, fangen wir doch vielleicht mal hinten an, weil das vielleicht am einfachsten ist zum Verstehen auch. Die Fassung, die wir heute hier besprechen und dann auch hören werden, die ist die letzte und die einzige, die vollständig erhalten ist.
Genau, das ist wichtig zu sagen, lieber Berner. Deswegen fangen wir auch hinten an. Genau. Also wenn es diese letzte Fassung nicht gäbe, dann wüssten wir eigentlich von dem Stück nur den Text, beziehungsweise hätten eine fragmentarische Sopranstimme zu einer früheren Fassung. Mehr ist nicht überliefert. Aber zum Glück haben wir tatsächlich einen Stimmensatz, der geschrieben ist von Johann Sebastian Bach. Der hat eine Stimme, die den Sopranpart in Verbindung mit dem Basso Continuo enthält, eigenhändig geschrieben, und zwar in der schönsten Schönschrift, die man von Bach überhaupt hat. Und die übrigen Stimmen sind geschrieben von Karl Philipp Emanuel Bach und dem Bach-Schüler Johann Friedrich Agricola. Und das ist tatsächlich überliefert. Und man hat lange gerätselt, nicht, was der Anlass dieses Stücks ist. Das geht aus dem Text ganz klar hervor, dass sich hier zwei Herzen verbinden und der Bräutigam irgendwie ein besonderer Mäzen ist des Komponisten, also von Johann Sebastian Bach, und Bach eben das Ganze als eine Art Hochzeitsgeschenk bringt. Aber es gab also ein ewiges Rätselraten, wer war der Adressat? Und du kannst viel lesen in älterer Literatur. Man hat dann so ein bisschen geschaut, wer sind vielleicht reiche Kaufleute aus dem Umfeld der Bachs in den späten 1730er, frühen 1740er Jahren. Darauf deutet der Schriftbefund. Und ich hatte ein großes Glück. Im Jahr 2000 habe ich in Halle in der Universitätsbibliothek systematisch mir so angeschaut, historische Auktionskataloge mit Musikalien. Und da stieß ich auf einen Auktionskatalog aus dem Jahr 1772 Berlin, wo die Musikalien und das Naturalienkabinett eines preußischen Hofrats namens Georg Ernst Stahl verauktioniert wurde. Und da erscheint aber unter den Musikalien ziemlich viel Musik der Bach-Familie, sehr viel Karl Philipp Emanuel Bach. Deswegen war ich auch auf diesen Katalog aufmerksam geworden, dieser Georg Ernst Stahl, Hofrat in Berlin, Mediziner, Apotheker. Man weiß, dass er enge Verbindungen zu Karl Philipp Emanuel Bach hatte. Da gab es auch Patenschaften untereinander. Und Karl Philipp Emanuel Bach hat auch diese wunderbaren Charakterstücke komponiert. Dann gibt es eben eins, auch La Stahl, das eben genau für ihn komponiert. Jedenfalls innerhalb dieser Musikalien im Auktionskatalog Stahl steht auch unter der Losnummer 5 für diese Auktion eine Kantata von Johann Sebastian Bach. Und dann habe ich so hin und her gerätselt, Mensch, was könnte denn das für ein Stück gewesen sein? Und überhaupt habe das damals auch mit meinem Lehrer Peter Wollny besprochen. Und der sagte dann, Mensch, du, diese Nummer, muss man mal gucken. Ja, auf den Originalmanuskripten Bachs stehen ja auch manchmal so Auktionsnummern, wenn das irgendwann mal auktioniert wurde. Und tatsächlich bei O holder Tag, erwünschte Zeit, dieser Stimmsatz hat einen Umschlag und da steht oben in der Ecke eine 5. Und dann war die Frage, passt das jetzt zusammen? Ist vielleicht wirklich diese 5 im Jahr 1772 dort drauf gekommen, weil es eben die Kantate ist, die sich in Stahls Besitz befand? Naja, und dieser Herr Stahl hat Anfang September 1741, also im fraglichen Zeitraum, eine gewisse Johann Elisabeth Schrader, Apothekerstochter, in Berlin geheiratet. Na, und jetzt kommt sozusagen der Oberhammer. Lies mal den Text zum letzten Rezitativ vor der Schlussarie.
Hochteurer Mann, so fahre ferner fort, der edlen Harmonie wie itzt geneigt zu bleiben. So wird sie dir dereinst die Traurigkeit vertreiben. So wird an manchem Ort dein wohlverdientes Lob erschallen. Dein Ruhm wird wie ein Demantstein, ja, wie ein fester Stahl, aha, beständig sein.
Und so weiter. Und jetzt können wir mal an der Stelle aufhören. Also hier heißt, sein Ruhm soll praktisch sinngemäß wie ein Diamantstein, ja wie ein fester Stahl beständig sein. Also als ob Stahl härter wäre als Diamant. Das ist natürlich jetzt mal aus physikalischen Gesichtspunkten Kokolores, weil natürlich Diamant härter ist als Stahl. Aber das ist ganz klar
der Hinweis
auf den Bräutigam. Hier ist es tatsächlich, also die Würdigung des Bräutigams, also mit anderen Worten, dieser Stahl hat diese Kantate besessen. Warum? Weil es das Hochzeitspräsent von Johann Sebastian Bach gewesen ist. Und das passt insofern noch besser zusammen. Wir wissen tatsächlich, dass Bach sich im Juli, August 1741 längere Zeit in Berlin aufgehalten hat. Wir wissen sogar, wo er da gewohnt hat. Es gibt nämlich Briefe von seinem Privatsekretär Johann Elias Bach. Der schreibt dem Bach in Berlin, und zwar immer adressiert, abzugeben im Haus des Hofrats Stahl. Also er hat praktisch bei Stahl gewohnt. Und er schreibt, der Elias Bach, dann irgendwann an den Johann Sebastian Bach Briefe und teilt ihm mit, dass der Anna Magdalena ganz schlecht geht. Und ich glaube, am 9. August schreibt er dann sogar, sie müssen sofort zurückkommen, wir haben echt Sorge, dass wir sie verlieren. Ja, also sie hat offenbar ein ganz starkes Fieber gehabt und keiner wusste, wie es weitergeht. Dann schreiben sie auch noch, und jetzt ja ohnehin bald die Ratswahl, wir wissen gar nicht, was wir da aufführen sollen. Also Bach fühlte sich offenbar pudelwohl in Berlin und wollte wahrscheinlich sogar noch länger bleiben, aber er ist dann zurückgereist. So, und die Hochzeit war jetzt Anfang September und ganz offensichtlich hat jetzt Bach von Leipzig aus eben eine Reinschrift, einen Stimmsatz dieser Kantate erstellt, hat das Stück, was vorher schon existierte, aber so in den Rezitativen verändert, dass es wirklich passgenau auf Stahl war. Dein Ruhm soll wie ein Demantstein, ja wie ein fester Stahl beständig sein. Hat das gemeinsam mit Karl Philipp und dem Agricola, also Bachs Privatschüler, der dann auch in Berlin sesshaft wurde, die Stimmen ausschreiben lassen. Und ich vermute, dass dies auch aufgeführt haben. Ohne dass er, ohne dass Anna Magdalena dabei war. Und jetzt wird auch deutlich, wie die Überlieferung war. Also dieser vollständige Stimmsatz ist nicht über Bachs eigenen Nachlass auf uns gekommen, sondern eben tatsächlich über Stahlnachlass. Wer auch immer das dann 1772 bei dieser Auktion unter der Losnummer 5 gekauft hat. Zum Glück ist es dann irgendwann eben in Berlin in der Staatsbibliothek gelandet und deswegen ist das Stück erhalten. War jetzt eine lange Geschichte, zeigt aber, wie kriminalistisch manchmal die Bachforschung ist. Und wir können jetzt auch wirklich sagen, du, das ist nach Lage der Dinge die einzige Bachkantate für Berlin,
immerhin,
die wir haben.
Ja, ja, die liegen zwar fast alle dort, aber es ist die einzige, die dafür original komponiert ist. Aber wir müssen natürlich darauf hinweisen, sie war, du hast gesagt, nicht original. Und was ist denn mit vorherigen Fassungen? Wofür hat sie Bach vorher komponiert?
Also wir haben einen Textdruck aus dem Jahr 1729.
Das ist ja lange vorher.
Nicht? Lange vorher, ja. Da ist der Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels hier in Leipzig zu Besuch.
Unser Freund,
ja. Genau, wir haben ihn ja schon häufiger angesprochen. Ja, ihm wurde ja die Jagdkantate zuteil, die Schäferkantate und so weiter. Und Bach 1729 führt ihm zu Ehren die Kantate O angenehme Melodie auf. Und wenn man sich da die Arien anschaut, sieht man, die sind alle, ich würde mal sagen, zu 80% textgleich. Nur wirklich in Nuancen werden da Worte ausgetauscht. Rezitative teilweise deutlich anders, teilweise immer noch relativ nah dran. Wir haben aber Belege, dass es mindestens noch 2-3 weitere Fassungen gab, die minimal abwichen. Und unser Eindruck in der Bachforschung ist, für Bach war dieses Stück so eine Art, nennen wir es mal Allzweckkantate, die Bach immer wieder herausholte, wenn es galt, irgendeinen wichtigen Förderer, Mäzen, musikalisch zu beglücken mit einem Stück, wo man nur einen überschaubaren Aufführungsapparat hatte, auch nur eine Sängerin, also es ist eine Solo-Sopran-Kantate. Und ich meine, das schreit auch natürlich nach dem Duo Johann Sebastian Bach und Anna Magdalena Bach. Und ob das Stück wirklich jetzt 1729 erstmal im Gerüst für den Herzog von Sachsen-Weißenfels entstanden ist oder vielleicht mal vorher irgendein Leipziger Kaufmann Geburtstag hatte oder was auch immer, können wir nicht genau sagen. Bloß die endgültige Fassung und die, die vollständig überliefert ist, die wir haben, das ist eben die Fassung, die nach Berlin ging 1741 für Stahl.
Jetzt können wir bei so einer Hochzeitskantate ja nicht so viel nach Inhalten fragen, zumal es eben wiederum als was Ungedichtetes war. Aber trotzdem die Frage, So ungefähr, worum geht es im Text?
Naja, es geht letztlich um die Wechselbeziehung zwischen Musik und Liebe. Wann, wie, wo hilft welche Musik? Ja, und ich lese einfach nur mal ganz kurz die Textbeginne der ersten drei Arien. Da merkt man das. Also in der ersten Arie heißt es, spielt ihr beseelten Lieder, werfet die entzückte Brust in die Ohnmacht sanfte nieder. Zweite Arie, ruhet hier, matte Töne, ruhet hier, eure zarte Harmonie ist vor die beglückte Ehe, nicht die wahre Panacee. Dritte Arie, schweigt ihr Flöten, schweigt ihr Töne, denn ihr klingt dem Neid nicht schöner, eilt durch die geschwärzte Luft, bis man euch zu Grabe ruft. Also es wird so ein bisschen künstlich diskutiert. Was aber auch ganz gut gelungen ist, ist, dass die Effekte immer sehr unterschiedlich sind, was natürlich dem Bach die Möglichkeit gegeben hat, obwohl es als eine Solokantate angelegt ist, wirklich hier ganz unterschiedliche musikalische Genres und Affekte zu bedienen. Und dadurch, obwohl das Stück am Ende 35 Minuten lang ist, wirkt sehr abwechslungsreich und es hat wahnsinnig besinnliche Momente und es ist irre virtuos. Also in der ersten Arie, glaube ich, einer der höchsten Töne, die Bach je komponiert hat. Es geht bis zum dreigestrichenen Cis hinauf. Und wenn das auch wieder ursprünglich von Anna Magdalena Bach komponiert wurde, dann hätten wir eine schöne Parallele zu Jauchzet Gott in allen Landen. Denn das hatten wir ja auch thematisiert. Mit da ging es hinauf C. bis zum C. Ja, ja, also hier noch
einen Halbton,
halben Ton drüber.
Wir haben natürlich keinen Eingangs- und keinen Schlusschor. Wie gesagt, eine Solokantate ganz pur. 5 Arien und 5 Rezitative gibt es zu bewältigen mit hohen Schwierigkeitsgraden. Kannst du vielleicht mal kurz so eine Überschau machen über diese 5 Arien zumindest?
Also die erste Arie, also die bis zum dreigestrichenen Cis hinaufgeht, ich würde sie mal als eine Art Passepied bezeichnen. Also wirkt wirklich wie so ein Suitensatz. Ganz anmutiges Wechselspiel zwischen Sopran, Oboe d'Amore und Streicher machen auch noch mit. Könnte auch aus einem Suitensatz stammen, dann halt ohne Gesang. Zweite Arie ist für mich eine Art Schlummerarie. Also das könnte auch aus irgendeiner Barockoper stammen. 12-Achteltakt. Für mich eigentlich das Highlight, gebe ich zu, in der ganzen Kantate. Ruhet hier, matte Töne, ruhet hier. Man kommt wirklich zur Ruhe. Dritte Arie, da würde ich mal sagen, hat der Textdichter dem Bach eine echte Knacknuss aufgegeben. Schweigt ihr Flöten, schweigt ihr Töne, denn ihr klingt im Neid nicht schöner. Was machst du denn da als Komponist?
Wie vertone ich die Stille?
Was? Ja, also John Cage hätte gewusst,
wie. Ja, aber Bach auch, bitteschön. Ja.
Und er kriegt es hin, indem er praktisch in das Eingangsritornell der Flöte den Sopran praktisch zur Unzeit einsteigen lässt. Also ein Flötenritornell, ein Instrumentalritornell, was eben durchbrochen wird schon von Einwürfen des Gesangs und das setzt sich eigentlich das ganze Stück über fort. Also so eine Art von Unregelmäßigkeiten überwucherte Arie, die dadurch aber ganz spannend ist.
Schweigt ihr Töne, da ihr klingt,
Ja, das war also schon die dritte Arie jetzt.
Dann, die vierte Arie, nicht zu vergessen. Das scheint übrigens ein Stück gewesen zu sein, was so eine Art Favorit des weltlichen Bachs war. Mhm. Es taucht nämlich nicht nur in diesen unterschiedlichen Fassungen von BWV 210 auf, sondern ist auch noch in anderen weltlichen Kantaten nachweisbar. Mhm. Hier der Text, großer Gönner, dein Vergnügen muss auch unseren Klang besiegen, denn vorerst uns deine Gunst und so weiter. Polonaise par excellence. Mhm. Ich finde, die schönste Polonaise, die Bach je komponiert hat, kommt übrigens wirklich gerade in Arien, die so in Richtung sächsisches Kurfürstenhaus oder aber so Sachen Minister am Dresdner Hof. Mhm. Ja, gab es auch hier für diesen Fleming, Stadtkommandant in Leipzig, auch mal so eine Huldigungsmusik. Da kommt das Stück auch drin vor. Mhm. Also wirklich eine Polonaise, wie sie im Buche steht. Herrlich. Ja, und das letzte Stück ist natürlich der große Rausschmeißer. Mhm. Seid beglückt, edle Beide, seid beglückt. Das hört man einmal und vergisst's nicht. Und das ist doch eigentlich das Beste, was man in der Hochzeitsmusik machen kann, dass am Ende das Brautpaar ein Soundtrack fürs Leben hat.
Ja, vielen Dank, Michael, für diese wunderbare Revue der fünf Arien, die alle für sich kleine Kunstwerke sind. Und es ist einfach auch wunderbar, diese Kantate hintereinander wegzuhören, wenn sie so schön gesungen ist wie in der Aufnahme, die wir jetzt hier gleich präsentieren können. Als letzte Frage würde ich dir gerne noch Folgendes stellen. Du hast gesagt, eine Allzweckkantate von Bach oft eingesetzt, könnte sie vielleicht noch häufiger zum Einsatz gekommen sein, als wir das überhaupt kennen.
Also Bernhard, bin ich mir total sicher, dass es so ist. Ich hatte ja nur anfänglich ausführlich erzählt über diese Überlieferung des Stückes und dass es das große Glück ist, dass dieser Geschenkstimmsatz, Hochzeitsgeschenk an den Hofrat Stahl, den Mediziner, dass der überhaupt erhalten geblieben ist. Also das ist ja eigentlich eine rein zufällige Überlieferung. Ansonsten hätten wir nur aus Bachs eigenem Nachlass eine fragmentarische Sopranstimme zu einer früheren Fassung, die sie erhalten hat. Deswegen kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass so ein Fall, Bach liefert das als eine Art Hochzeits- oder Geburtstagsgeschenk, überreicht das und dann werden diese Dinge in der Regel weggekommen sein. Ja, und deswegen würde ich sagen, Dunkelziffer der Fassung dieser Kantate wird sehr viel größer sein als das, was sich im Augenblick für uns abzeichnet, vielleicht sogar zweistellig.
MDR Klassik.